Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutiger Anfänger, deinem Medizin-Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Wichard und Jonas ist auch eben aufgestanden.
Boah, jetzt ist eine der wenigen Folgen, wo ich nicht direkt schlagfertig antworten konnte.
Endlich mal.
Endlich, ja, weil ich in meinem Kopf gemerkt habe, erstens, es stimmt.
Und zweitens, du hast zu wenig geschlafen, um zweitens, irgendwas zu antworten.
Ich habe zu wenig geschlafen. Wirklich, also ich habe eine effektive Schlafzeit von 3 Stunden 46 heute Nacht gehabt und so fühle ich mich halt auch. Ist nicht so, das ist jetzt keine Promo dafür, Leute, macht das nicht.
Also ich bin jetzt kein Arzt oder so, aber es klingt auf jeden Fall ungesund.
Ja, ist ungesund, lag aber auch daran, dass als Student passiert mir sowas normalerweise nicht.
Nein, dir passiert sowas nicht, du gehst immer zeitig ins Bett.
Ja, nee, aber wenn ich spät ins Bett gehe, dann schlafe ich aber auch länger als heute Morgen. Aber es war einfach, es war eine üble Kombination aus Geburtstage reinfeiern unter der Woche und frühmorgens wieder aufstehen für irgendwelche Termine. Das funktioniert nicht so gut.
Ja, für Podcasts, oder? Damit die Community pünktlich am Morgen, am Mittwochmorgen Podcast hören kann.
Ja, spannenderweise gibt es Studien dazu, also ne, sag mal, ich habe wenig geschlafen und ich war nachts sehr lange wach und das bringt mich jetzt auf eine andere Sache. Es gibt Studien dazu, dass wenn du Nachtdienste machst, was ja viele von uns machen, ne, also hier aus der Community sicherlich auch oder generell aus unserem
Schichtarbeit, ja.
Bereich, genau, also es geht wirklich primär um Nachtdienste. Also wenn du die ganze Nacht wach bist und wenn du nachts halt auch noch normal irgendwie was isst, was ja auch viele machen, also die wenigsten, die ich kenne, die essen nachts nichts im Dienst.
Ich.
Hast du also gar nichts gegessen?
Nee, ich habe immer geschlafen, versucht zu schlafen, aber ich habe nie was gegessen. Nee, ich habe zu Abend, weil ich weiß, dass es nicht so nice ist, deswegen, ich habe Abend gegessen, auch später als sonst, so 20, 21 Uhr, aber ich habe nichts, nicht mehr dann nachts gegessen.
Ja, das ist eigentlich ganz clever. Weil dieser Nachtdienst selber den Hormonstoffwechsel halt ein bisschen durcheinander bringt und die Kombination aus Nachtdienst und Essen für eine kurze Zeit so einen prädiabetischen Stoffwechselzustand hervorheben kann. Der verschwindet dann wieder, aber da siehst du halt schon, wie groß, also Prädiabetes heißt nur, dass die Stoffwechsellage in diese Richtung sich verändert für den Zeitpunkt selber. Aber da siehst du halt schon, wie negativ theoretisch dieses Nachtschichtmodell ist für unseren Körper.
Ja klar, ich meine, die Nacht, der Körper ist gewohnt daran, in der Nacht zu schlafen. Das ist ja auch einfach korrekt so und so sollte es auch sein. Mhm. Und in der Nacht laufen einfach andere Prozesse ab. Da ist der Körper nicht dafür da, um jetzt Nahrung zu verdauen, sondern um Reparaturmechanismen ablaufen zu lassen. Und wenn man dann isst, dann ist natürlich nicht so super. Macht alles kaputt.
Ja, vor allen Dingen, auch es gibt ja auch, wenn wir wieder weiter bei der Community bleiben, gibt es ja auch den einen oder anderen, der vielleicht gerne mal Sport macht. Und vielleicht auch den einen oder anderen Muskel aufbauen möchte. Und tatsächlich werden die Wachstumshormone aus dem Gehirn zwischen 2 und 3 Uhr ausgeschüttet. Aber nur, wenn ihr schlaft.
Auch ungünstig dann im Nachtdienst, weil dann bleiben die Gains weg.
Ja, aber es ist wirklich so. Also wenn du wach bist um diese Uhrzeit, schüttet dein Gehirn davon so fast gar nichts oder deutlich, ich glaube fast gar nichts aus von diesen Wachstumshormonen, weil du nicht schläfst und jetzt nicht in diesen Reparaturprozessmodus kommt.
Ja, das ist crazy. Also Schlaf, unglaublich wichtig. Gerade vor kurzem wieder ein bisschen was darüber nachgelesen und da merkt man immer wieder, es ist schon gut, wenn man eine tolle Schlafroutine hat.
Ja, definitiv. Also das merke ich heute Morgen auch, sehe ich ja an meinem...
Wir merken es an deiner Schlagfertigkeit hier.
Ja, boah, das ist Podcast ohne Schlagfertigkeit, das...
Das ist endlich mal schön für mich, weil ich dann nicht geroastet werde.
Das macht mir auch zu schaffen. Gerade als du gesagt hast, ne, irgendwann in die Richtung Arzt, wollte ich dich auch wieder fragen, welchen Facharzt du machst.
Aber es ist auch einfach nicht rausgekommen, ne?
Das fühle ich heute Morgen irgendwie nicht.
Nee. Das ist schön. Können wir immer so machen. Ja. Ruhig immer 3 Stunden schlafen, dann werde ich nicht gemobbt hier und wir haben ganz viele positive Vibes.
Die Frage ist, wie gesund ist es dauerhaft, wenn ich 3 Stunden schlafe?
Ja, das ist ja auch die Frage, wie gesund ist es nicht 3 Stunden zu schlafen, ja? Guck dir mal lieber die andere Seite an.
Ja, vielleicht gibt es einfach zu wenig Studien. Boah, aber da gibt es garantiert auch jemanden, irgendjemand hat auch eine Studie dazu gemacht, was passiert, wenn du einen Monat nur 3 Stunden schläfst oder so.
Vor allem studieren. Du bist herzlich eingeladen, hier live im Podcast den Selbstversuch zu machen.
Wir haben uns auf viele Sachen hier geeinigt, aber diesen Selbstversuch werde ich auf jeden Fall nicht machen.
Wir können die Community abstimmen lassen.
Nein.
Oh okay, ich muss immer zustimmen, aber du kannst hier anscheinend ein Veto setzen. Das finde ich ein bisschen fragwürdig.
Ja, finde ich okay. In dem Fall geht es um unsere eigene Gesundheit. Auf der Gastro ging es nicht um deine Gesundheit, da ging es um die Gesundheit der Patienten.
Da gibt es aber auch ganz viele Darmkeime und so, die du mir bestimmt nicht gewünscht hast. Ja, aber hast du denn angefangen? Weißt du nicht. Vielleicht habe ich es nicht gesagt. Ich finde,
wir sind ein offener Podcast, hier muss nichts unangenehm sein hier.
Ja, ich glaube, ich bin verschont geblieben. Habe ja auch immer die Hygienevorschriften beachtet.
Siehst du? Ich hätte auch gerne mit dir über deine Stuhl- und Erbrechenssituation geredet. So, weil ich musste gerade kurz an Noro denken und wie schlimm so eine Noro-Ausbruchstation
ist. Hätte die Community bestimmt auch gerne mit zugehört.
Hattest du schon mal Norovirus?
Keine Ahnung.
Gut so,
ich auch nicht. Ich gebe ja sowas nicht zum Arzt, also kann ich es nicht so richtig nachprüfen lassen.
Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich so, das ist ja so ein klassischer Magen-Darm-Virus, ne? Also so, wo du eigentlich dich nicht wirklich weit weg aus deinem Haus bewegen darfst, sonst ist es schwierig.
Ja.
Kurz, das ist ein Unfall. Sowas hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie.
Dass du so richtig doll.
Ja.
Ist auch nicht so gut.
Nee, das fällt mir jetzt gerade so ein. Weil es ist safe, ist das Karma. Also nächste Woche reden wir darüber, wie schlimm meine letzte Woche dann war, weil ich mir das irgendwo eingefangen habe.
Wir machen eine Durchfallfolge über deinen Durchfall.
Boah, das wäre super toll. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber ich kenne mittlerweile die ein oder andere Kommilitonin, Bekannte, Freundin, die eine Doktorarbeit über Mikrobiom schreibt.
Das ist ja auch super interessant.
Haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Haben wir, glaube ich, schon.
Letzte Woche.
Letzte Woche und aber auch schon mal in der Blutzuckerfolge mit dem Arzt. Mhm. Erinnerst du dich?
Ja, ja. Und wir wollten auch mal eine eigene Folge drüber machen.
Ja, ja, weil Darmbakterien wieder da. Auch krass wissenschaftlich interessant immer noch. Ne? Und fällt mir jetzt gerade ein bei dem Thema Durchfall. Aber das soll nicht Teil der heutigen Folge sein. Bevor wir einsteigen, kurz eine Frage an dich. Ich habe gehört, dass du dir eine Vitamininfusion geben lassen hast.
Ja, das ist richtig, Jonas.
Erzähl mal so ein bisschen was für die Community. Wie kann man sich das vorstellen? Vitamininfusion, was ist da drin?
Ja, also ihr wisst ja, Leute, ich bin ein großer Freund von Biohacking, Prävention und gesundem Lifestyles. Und da immer auf der Suche auch nach neuen Sachen, die man da ausprobieren kann und testen kann. Und tatsächlich hatte ich es gar nicht, also ich habe es schon öfter bei Freunden mitbekommen, die halt auch so im Gesundheits-, also jetzt nicht Ärzte, sondern halt Leute, die halt auch so auf Biohacking stehen und so, die haben zum Heilpraktiker zum Beispiel gehen und sich dann alle paar Wochen eine Vitamininfusion geben, zum Beispiel Vitamin C auch hier während Covid oder so. Und das war echt ein Zufall, dass ich da jetzt so in das Thema reingerutscht bin, weil ich habe eine Werbeanzeige gesehen von so einem Franchise. Das heißt, so ein Unternehmen, was eben quasi Lizenzen vergibt, damit man unter deren Namen Vitamininfusionen oder eine eigene Praxis aufmachen kann mit Vitamininfusionen, fand ich halt super interessant, weil ich kann mir das auch grundsätzlich vorstellen. Und da wollte ich es aber einfach mal austesten, weil kann ja sein, dass Leute sagen, das ist cool und so und dass das Konzept richtig cool ist, aber wenn ich was nicht selber austeste und feiere, dann ist es halt, weiß nicht, dann kann ich halt auch nicht dazu stehen, deswegen wollte ich es einfach mal selber austesten. Und vielleicht auch langfristig für mich entdecken, weil ich es sinnvoll finde. Und deswegen hatte ich da in so einer Partnerpraxis in München einen Termin gemacht. War auch schön, ich war noch nie vorher in München. Und war dann letzten Freitag in München, bin morgens hingekommen. Und das war ja ganz toll. Ich habe erstmal die Tür nicht gefunden, weil ich frage mich nicht, wieso. Ich hatte die Adresse direkt aus dem Termin, also direkt aus der E-Mail quasi, diese Datei abgespeichert, die dann in Kalender ein Ereignis erstellt. Ne? Und da war auch die Adresse drin. Die Adresse habe ich gesucht. Allerdings war das die falsche Adresse. Habe ich dann festgestellt, als ich da angerufen habe und gesagt habe, ich finde die Tür nicht. War irgendwie eine Parallelstraße weiter. Ich weiß nicht, wieso, wie es dazu kam, aber gut. Naja, dann habe ich es zumindest gefunden und war alles ganz cool. Sah cool aus. Dann gab es so ein kurzes Anamnesegespräch. Ist ja klar wichtig zu gucken, was sind so die Gründe, warum möchte man das, wo ist die Indikation und gibt es irgendwie Kontraindikationen.
Aber muss es eine geben? Also wenn du einfach nur sagst, ich will...
Nee, ist nicht verpflichtend, aber ich... Okay. Also soweit ich weiß, ist nicht verpflichtend. Aber so grob abklären, ob es sinnvoll ist, beziehungsweise ob es halt so wirklich Kontraindikationen gibt, sollte man, denke ich, schon. Zum Beispiel mit einer Nierenerkrankung oder so, wo die GFR herabgesetzt ist, also die Nierenleistung, dann ist es nicht so sinnvoll, weil es dann eben zu Ablagerungen, also zu Steinen in der Niere kommen kann. Weil eben so auf einmal so eine hohe Vitamin C Konzentration da ist.
Und auch das wichtig zu wissen, ne? Weil man immer so denkt, so, da kann eh nichts passieren.
Ja, richtig. Also hat eigentlich überhaupt keine Nebenwirkung, außer du hast irgendwie eine Nierenschwäche, dann kann es eben zu Nierensteinen kommen. Naja, habe ich zum Glück nicht, also konnten wir loslegen. Das war dann eigentlich ganz cool, weil du chillst dann erstmal so in einem Massagestuhl für während der Infusion. Die Infusion dauert so 40, 50 Minuten etwa.
Ja, du kriegst die ganze, also diese Massagestühle sind ja super nice. Habe ich in der Kältekammer vor zwei Wochen das erste Mal ausgetestet.
In der Kältekammer?
Weil ich da nie drauf war, weil ich mir dachte, boah, diese sind so diese Kaufhausstühle.
Ja, nee, die sind richtig intensiv. Das ist wie eine Menschenmassage.
Ja, aber die sind richtig, richtig geil.
Boah. Fand ich auch richtig so in den Schultern so ein paar Triggerpunkte auf jeden Fall bedient. Fand ich sehr nice. Lustig war, der Gründer war zufällig da, weil das war ja nur eine Partnerpraxis, aber irgendwie war der Gründer gerade da, dann konnte ich ihm gleich auch ein paar Fragen stellen. Haben wir währenddessen so ein bisschen geschnackt. Und eigentlich ist das Konzept so, du chillst in den Massagestuhl, hast die Infusion und währenddessen hast du eine VR-Brille auf und kannst quasi gucken, was du möchtest. Also irgendwie so in deine eigene Welt abzwischen, fand ich ziemlich cool. Und die Infusion konnte man wählen, da gab es verschiedene. Ich habe jetzt Immunbooster genommen, weil ich ein wenig erkältet war. Beziehungsweise ich war ziemlich doll erkältet, um ehrlich zu sein. Ich hatte extrem Husten. Jetzt bin ich immer noch ein bisschen, aber es ist schon deutlich besser. Und deswegen habe ich Immunbooster genommen. Und da ist halt ganz, ganz viel Vitamin C drin. Also es gibt ja so eine Tagesdosis, wo man sagt, das ist so das, was man am Tag an Vitamin C zu sich nehmen soll. Ich glaube, das ist, ich weiß es gerade echt nicht, was der Referenzbereich ist für
Vitamin das auch nicht.
C-Tagesdosis. Sekunde, was soll ich sagen? Okay, ja, das ist ungefähr das 75-fache, 100-fache von dem, was man am Tag zu sich nehmen soll in Vitamin C.
Aber heißt, halt auch intravenös und nicht oral.
Genau, du ballerst halt richtig, weil wirst du quasi, also 7,5 Gramm sind das in der Infusion, und wirst du die als Nahrungsergänzungsmittel über Tabletten aufnehmen, wirst du die wieder auspinkeln. Beziehungsweise aus was anderes, weil du es gar nicht
hast. Haben wir ja gelernt, weil Vitamin C ein wasserlösliches Vitamin ist, was deswegen auch die Frage am Anfang, wegen Gefährlichkeit, wo man ja oft sagt,
richtig, dafür muss es aber auch erstmal in die Blutbahn geraten.
Richtig.
Und das passiert halt meistens gar nicht erst, weil du am Tag nur 1 bis 2 Gramm maximal aufnehmen kannst. Heißt super interessant, das ist auch so warum solche Infusionen sinnvoll sein können. Man kann auch einen Bedarf haben, der deutlich höher ist als diese 100 Milligramm am Tag. Kann auch sein, dass man irgendwie, wenn man krank ist oder eine chronisch entzündliche Erkrankung hat, dann mehrere Gramm am Tag eigentlich braucht. Und dann ist man natürlich dauernd im Defizit. Und da kann es zum Beispiel sinnvoll sein, so eine Infusion zu nehmen, weil man das über die Nahrung gar nicht machen kann, egal wie viel Vitamin C man zu sich nimmt.
Ja.
Weil es eben durch die Darmschleimhaut limitiert ist. Also da ist auf jeden Fall ganz, ganz viel Vitamin C drin. Das ist halt so ein fetter Booster und soll halt unter anderem das Immunsystem, aber auch andere Prozesse im Körper anregen und unterstützen und halt wie so ein kleiner Booster wirken, dass man halt da kurzfristig, klar, das ist dann kein Effekt, der über Monate hält, sondern halt über eine gewisse Zeit, und dann ist quasi die nächste Infusion indiziert, helfen soll. Und dann waren noch ein paar andere Vitamine drin, B-Vitamine, ein paar, ich glaube Zink war noch mit drin, Selen, weiß ich gerade gar nicht, also unterstützende Sachen fürs Immunsystem halt, und ja, da habe ich die Infusion bekommen. Lief auch alles super, hat auch direkt die Vene getroffen, und dann war alles tippitoppi. Dann war ich noch einen Kaffee trinken in München und dann bin ich nach Hause gefahren wieder.
Also, ist ja nicht so, wie lange ist 1:30 oder so von dir, ne?
Ja, aber gut, und nur um eine Infusion zu kriegen, war es schon viel.
Waren
die auch schon überrascht so. Aber ja, ich wollte mir halt eigentlich die Praxis halt mal angucken, das Konzept ansehen, und das war echt cool. Weil im Grunde habe ich dann auch jetzt gemacht, mir Infusionen bestellt, weil im Grunde kann ich mir auch selber welche geben.
Ja.
Aber ich fand das echt cool. Ich muss sagen, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber am Samstag, also einen Tag später, war dann auch mein Husten deutlich besser. Jetzt huste ich noch ein bisschen, aber sonst bin ich auch eigentlich wieder echt fit unterwegs. Aber keine Ahnung, nach einer Infusion auch schwierig zu sagen. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich kann jetzt Bäume ausreißen oder so. Aber mal gucken, wie es jetzt dann ist, wenn ich dann wöchentlich mir so eine Infusion reinhaue.
Ja, aber auch interessant für die Community natürlich zu hören und auch für mich, weil ich hatte noch keine Vitamininfusion bis jetzt. Und das letzte Mal, dass ich eine normale Infusion hatte, war, als ich an meiner gebrochenen Nase operiert wurde. Das war, ja, weiß ich nicht, das muss ich jetzt nicht jede Woche haben.
Was hast du eigentlich bekommen? Schmerzmittel dann, oder was?
Ja, Schmerzmittel. Mhm. Ich weiß aber, welches war das? Ich glaube, Novalmin, Sulfon haben die, glaube ich,
benutzt. Ja, das ist also Standard.
Standardmäßig, ja. Ja, genau. Ja, beziehungsweise war irgendein Cocktail dabei, weiß nicht, was er noch
gemacht. Alles reingemischt.
Wie immer im Krankenhaushalt, ne? Jeder darf mit der Spritze reinspritzen und dann gucken, was passiert. Ja, nee, aber deswegen super spannend. Theoretisch fängst du dann also nächste Woche an, dir die selber zu legen.
Ja, müsste jetzt diese Woche ankommen und ich glaube, Ende der Woche werde ich mir die erste selber geben.
Ja, perfekt. Ich hoffe, du triffst direkt bei dir selber.
Ja, das ist ja, läuft ja also nicht mal mit einem Vigo, sondern mit einem Butterfly nur. So einfach. Ach,
das läuft noch immer.
Ja, richtig, ja, ist ja nicht nötig, das ist ja nicht über mehrere Tage drin, da kannst du einfach mit einem Butterfly.
Ja, stimmt. Ja, ja.
Das ist ja, weißt du, eine halbe Stunde, da kannst du auch über eine Nadel ganz normal machen. Da ist ja nun wirklich nicht die Kunst, da zu treffen.
Ich bin stark von Vigo ausgegangen, weil halt ne, durch Krankenhaus.
Ja, ja, klar, da ist man halt. Vigo, aber nee, das ist. Ist ja auch deutlich günstiger, nur ein Butterfly zu nehmen. Ich glaube, das kostet irgendwie 30 Cent. Ein Vigo kostet, keine Ahnung, wie viel, 80 oder so. Also auch deutlich
teuer, günstiger. Diese Plastikdinger.
Ja, yeah, wenn du da ein PJ verkackst, dann Krankenhauspleite.
Überleg mal, 80 Cent, 5-mal verkackt, denn der Patient hat gar keinen Bock mehr, hat auch gar keine Vene mehr, wo er irgendwie was machen kann, wahrscheinlich danach, weil die ganzen Arme schon zerstochen sind. Beste Momente auch, wenn du beim ersten Mal verkackst und beim zweiten Mal para liegt.
Ungünstig. Aber ja. Dann so tust, als würdest du laufen und gehst schnell weg.
Läuft ja. Nee, das läuft ja auch.
Ah, läuft halt
teilweise, ins Gewebe rein, aber es läuft.
Es wird dick. Ja, warten Sie es mal ab. Vielleicht verzieht sich das. Verwächst sich.
Oh, Sie haben Ödem am Unterarm. Ich glaube, Sie haben eine akute Herzinsuffizienz und Herzschwäche.
Ja, eindeutig. Oder eine Thrombose. Ist ja nur das eine Bein hier.
Ja, man muss sich ja nur rausreden können. Ja, so viel dazu. Das ist sehr interessant gewesen, mal über Vitamininfusionen nachzudenken. Aber wir bleiben eigentlich so ein bisschen thematisch in die Richtung heute, denn ich möchte einen Artikel vorlesen vom 3.5.2022.
Das ist ja hochaktuell.
Ja, ich finde, der ist schon sehr aktuell.
Das war ernst gemeint.
Achso, für Medizin ist das voll aktuell.
Ja, ist jetzt nicht so irgendwie eine Studie von vor 5 Jahren.
Ja, achso, ich mache jetzt parallel auf zwei. Ich habe den einfach auf dem Handy auf und mache den jetzt aber parallel auch über die Ärztezeitung auf, weil ich nicht
das
weiß.
Das ist krass.
Also, WHO, Fettleibigkeit in Europa mit epidemischen Ausmaßen. So, das ist der. Danke. Das ist der Artikel aus der Ärztezeitung und ich habe den hier gleichzeitig auch über die Tagesschau, darüber habe ich den gesehen, offen. Viele Erwachsene in Europa sind zu dick und beide Artikel gehen logischerweise auf das gleiche, auf die gleiche Studie der WHO aus. Die Mehrheit der Erwachsenen in Europa ist zu dick. Übergewichtigkeit und Fettleibigkeit hätten epidemische Ausmaße erreicht. 13% aller Todesfälle seien darauf zurückzuführen. So, lass das mal sacken erstmal. 13%.
Ganz ehrlich, ich glaube, es ist noch mehr.
Ich auch.
Nur halt indirekt.
Ja, ich glaube auch, dass es mehr als 13%, aber es geht noch weiter. So. 59% der Erwachsenen lebten demnach mit Übergewicht oder Fettleibigkeit, teilte das WHO-Regionalbüro für Europa in seinem Fettleibigkeitsbericht 2022 mit. Der Anteil der Männer mit Übergewicht, 63%, ist demnach höher als der Frauen.
Das sind Holy zwei Shit, Drittel, ne? Also zwei Drittel. Von drei Männern sind zwei übergewichtig.
Frauen 54%, also eine normale, eine übergewichtig. Ja. Männer 63%. Jo.
Und damit ist nicht das Übergewicht gemeint, weil man zu viel Muskelmasse hat.
Nee, wenn du zu viel Muskelmasse hast, bist du meistens auch nicht, also dann bist du wahrscheinlich über dem BMI, also dann bist du per BMI-Definition, kannst du drüber liegen, aber dann bist du nicht in diesen Adipositas per Magna Grad 4 oder so Stufen, da schaffst du es dann auch mit zu viel Muskelmasse.
Wird schwer, ja.
So, jetzt geht's weiter. Deutschland lag bei Erwachsenen leicht unter dem Durchschnitt, ja. Dafür klaffen die Unterschiede zwischen deutschen Frauen und Männern deutlich auseinander als anderswo. Der Wert der Frauen lag unter 50, das heißt hier Props an alle Ladies.
Gut gemacht.
Denn ich gehe mal davon aus, dass, also ich weiß, dass wir auch einige Zuhörer haben, die jetzt noch in der Schule sind und die jetzt gerade so in der Oberstufe meistens sich befinden, vielleicht ein paar noch jüngere, aber der Großteil unserer Hörer ist erwachsen. Denn in Deutschland ist man ja per Definition ab 18 erwachsen. Das heißt, ihr gehört auch dazu. Aber der Wert der Männer mit Übergewicht in Deutschland liegt über 65%.
Boah, das ist so hart. Ey, das ist viel.
Ja.
Aber fehlen mir wirklich die Worte, weil das ist unglaublich. Und jetzt jeder weiß eigentlich, was die Konsequenzen sind. Aber Es ist krass.
Es ist krass. Jetzt mal kurz, um nochmal so ein bisschen die WHO-Definition für Adipositas und Fettleibigkeit weiter vorzubringen. Ab einem Body-Mass-Index, und Body-Mass-Index wissen wir selber, ist ein Wert, da können wir gleich mal drauf eingehen, wie der berechnet wird, aber ist ein Wert, den man auch kritisch sehen kann. Weil gerade Sportler, du hast Muskelmasse angesprochen, da wird das zum Beispiel verfälscht.
Ja.
So. Aber ne, ab einem Body-Mass-Index von 25 gilt man als übergewichtig per WHO-Definition. Und ab 30 sprechen Fachleute von Fettleibigkeit.
Ja.
So. Jetzt geht es nochmal kurz in eine andere, in eine andere Altersklasse. Ich hatte gerade einen kurzen Aussetzer, weil ich ja noch das akute Müdigkeit habe.
Wegen Schlafmangel gestatten
wir ja, das. Das hat man richtig gemerkt.
Manchmal ein paar Sekunden einfach weg bist.
Boah, ich habe wirklich echt eine Sekunde gebraucht, um dieses Wort zu finden. Übergewichtige und Fettleibige sind nach WHO-Angaben in der Pandemie überproportional häufig von Folgen von Covid-19 betroffen. So. Die Betroffenen hätten ein höheres Risiko für Krankenhauseinlieferungen und Todesfälle gezeigt.
Ja. Das kann ich mir vorstellen.
Vorläufige Daten deuten demnach auch darauf hin, dass Fettleibigkeit unter Kindern und Jugendlichen aufgrund der Corona-Pandemie deutlich angestiegen ist.
Ah, nicht gut.
Das läge unter anderem an einem veränderten Lebensmittelkonsum und mangelnder körperlicher Aktivität in Lockdown-Zeiten. Nicht verwunderlich. Also das hat man auch, mitten in der Pandemie habe ich auch so eine Studie schon mal gelesen, dass das erschreckend gewesen ist. So, was empfiehlt die WHO jetzt selber? Die WHO empfiehlt tatsächlich zur Bekämpfung von Übergewicht und Adipositas empfiehlt die WHO eine Besteuerung gesüßter Getränke, Subventionen für gesunde Nahrung, Werbeeinschränkungen und die Förderung körperlicher Aktivitäten. Also auf Deutsch, Zuckersteuer ist das, was hier in der Headline ganz groß steht.
Oh, so. Seit wann ist die WHO dafür, hier gesunde Ernährung einzuführen?
Ja.
Soll man auch eine Tierprodukte-Steuer machen, weil das ist auch immer nicht ganz kalorienunlastig.
Das ist nicht ganz kalorienunlastig. Apropos, kulinarisch ein Land, das auch sehr viele Highlights bietet. Also wirklich, wenn man schon mal, wer von euch schon mal in Istanbul war, der weiß, dass man in der Türkei doch gut verschiedenste Sachen ausprobieren kann, gut essen kann. Es gibt auch sehr viele, also außerhalb von dem typischen Döner jetzt vielleicht. Ich weiß gar nicht.
Gibt es den da überhaupt nicht? Ich dachte, den gibt es nur
also
gibt's, Deutschland.
Den gibt es halt in Istanbul, glaube ich, selber gar nicht. Da kannst du halt so Köfte und sowas
viel doch, mehr essen. Für die Touristen so bestimmt. Für die Touristen bestimmt. Ich hab nicht in der Türkei mal einen Döner gegessen.
Ja?
Ja.
Aber ich glaube, das ist doch eher so ein deutsches Ding. Ne? Also
wirklich ich glaube, die haben es auch nur für die deutschen Touristen da.
Ich habe letztens noch einen Influencer gesehen, der Döner zur deutschen Küche gezählt hat.
Klassiker.
Ja, auf jeden Fall gibt es ja auch dieses ganze süße türkische Gebäck mit Baklava und Co.
Ja.
Und interessant jetzt, Türkei, das Land mit den meisten Übergewichtigen, und zwar mit knapp 67% der Gesamtbevölkerung.
Boah.
Also der Erwachsenen.
Türkei richtig am Ballern.
Das sind zwei Drittel, ne? Deutschland aber, 59, Türkei 67.
Aber geht es um weltweit?
Nee, ist eine Europa-Studie.
Europa, weil USA ist ja, glaube ich,
ja, auch noch ein bisschen. Nee, das ist von der WHO Europa-Büro. Also es ist WHO-Regionalbüro Europa ist diese.
Ah ja. So. Ja.
Also, was ich jetzt mal kurz so ein bisschen vorgelesen habe aus zwei verschiedenen Quellen, lass das mal sacken.
Also ich finde es unglaublich krass, ja. Also du merkst, da fehlen mir da tatsächlich auch so ein bisschen die Worte. Nicht, weil ich Schlafmangel habe, so wie du, sondern weil ich den Fakt einfach unglaublich krass finde. Und wir haben schon drüber gesprochen, was das für die Gesundheit ausmacht und für Gesundheitskosten, da müssen wir gar nicht erst anfangen drüber zu reden, weil ja Übergewicht eine der Hauptursachen für die ganze andere Scheiße ist.
Ja, genau. Lass uns doch mal kurz so ein bisschen, bevor wir da einsteigen in das Thema, Folgen vielleicht. Ich glaube, seien wir mal ehrlich, jetzt jeder irgendwie, der aus dem medizinischen Bereich kommt oder jeder auch einfach, der einen klaren Verstand hat. Nicht mal, wir müssen nicht aus dem medizinischen Bereich kommen.
Da muss man heutzutage auch dran zweifeln, dass jeder das hat. Ja,
deswegen muss ich jetzt extra sagen. Der kann sich die Folgen von Übergewicht auch einmal ausmalen. So, ich musste jetzt die Formel für BMI Rechnung einmal aufmachen, weil ich kann die auch nicht auswendig.
Das Körpergewicht durch die Körpergröße zum Quadrat, aber in Metern.
Genau. Also, du hast es sehr schön gesagt. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere jetzt direkt weiß, was gemeint ist.
Ich fand es perfekt Beispiel. Formuliert.
1,85 Meter großer Mann, der 95 Kilo wiegt. Ja. 95 Kilo kommt über den Bruchstrich und dann darunter kommt 1,85 mal 1,85 Meter Quadrat.
Ja.
Und dann kommen da Werte dabei raus und damit ihr ungefähr BMI einordnen könnt, hat man unter 18,5 ist untergewichtig. Bis 25 ist es durchschnittlich, also 18,5 bis 25 ist ein durchschnittlicher BMI. Über 25 ist übergewichtig und dann spricht man ab 25 bis 30 von Präadipositas. Und so, jetzt geht's los. Ab diesem BMI sagt man, das Risiko für Begleiterkrankungen des Übergewichts ist ab jetzt gering erhöht. So, also.
Ah ja. Ne?
Und dann gibt's Adipositas. Dann gibt es. Boah, das wird im Krankenhaus, muss ja echt vorsichtig sein mit sowas, ne?
Ja, ja. Kennst du das? Das ist ja aus so einer Fernsehshow.
Ja, deswegen, ich habe das jetzt auch, ich wollte jetzt wirklich Adipositas sagen. So. Im Krankenhaus, nee, nochmal. Adipositas gibt es gerade 1, 2 und 3. Und im Krankenhaus, jetzt, Entschuldigung, mein Gehirn ist wirklich müde.
Also so können wir nicht aufnehmen, das ist wirklich fürchterlich hier.
Ja, wirklich, wir müssen das drin lassen, einfach als Strafe für ja. mich. Adipositas Grad 1 ist 30 bis 35er BMI, erhöhtes Risiko für Begleiterkrankungen. Adipositas Grad 2 ist 35 bis 39,9, hohes Risiko. Und dann ab Adipositas Grad 3 spricht man, ich meine, ab Grad 3 ist auch per Magna BMI über 40, hat ein sehr hohes Risiko für Begleiterkrankungen des Übergewichts.
Ja. Ah, schlimmes Thema. Schlimmes ja. Thema.
Dazu muss man jetzt auch wieder sagen, natürlich, BMI ist erstmal nur eine Zahl, ne, die ausgerechnet wird. Es kann auch ein super, also ich kann jetzt auch so einen Bodybuilder haben, der ja. einen Körperfettanteil von 10% hat, aber.
Richtig, man muss da halt mehrere Faktoren mit zusammen.
Genau, also man muss auch, ich glaube, es gibt auch sogar eine korrigierte Rechnung, aber ich weiß gar nicht mehr. Wie die heißt, die ist auch nicht so standardmäßig wie der BMI. Auf jeden Fall eine wichtige Sache muss man sehen. Es geht nicht nur um den BMI, es geht auch um die Fettverteilung, denn das Fettverteilungsmuster ist relativ wichtig für kardiovaskuläre und metabolische Risiken.
Mhm.
Denn es gibt die bauchbetonte Adipositas, ne? Also heißt medizinisch Fett. Apfeltyp, glaube ich, dieser Mensch.
Medizinisch?
Ja, oder keine Ahnung.
Ich glaube nicht, dass es medizinisch gemeint ist. Ich denke ja, eher im Volks, in der Bild.
Volksmund. Ja, so. Und diese Menschen haben, da geht es um das viszerale Fettgewebe.
Ja.
Kannst du mal bitte aus ärztlicher Sicht erklären, was viszerales Fettgewebe ist?
Ja, viszeral heißt quasi um die Organe herum und ihr habt ja im Bauch ganz viele Organe, unter anderem den Darm. Die Leber und kann auch das Herz zum Beispiel sein, was jetzt nicht unbedingt im Bauch ist, sondern im Thorax, aber im Bauch ist es halt so, dass wenn man sehr übergewichtig ist und da halt eine ungünstige Fettverteilung hat, die meisten Übergewichtigen haben, dass sie sehr einen hohen Fettanteil viszeral haben, das heißt, das Fett umgibt die Organe und das, haben Studien ergeben, ist sehr, 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 sehr gefährlicher Risikofaktor dafür, wenn das erhöht ist, dass eben schwerwiegende Folgeerkrankungen wie zum Beispiel kardiovaskuläre Ereignisse eintreten.
Richtig. Und jetzt geht das, was wir euch gerade gesagt haben, dass BMI von 29 meinetwegen jetzt bei einem Sportler noch nicht heißen muss, dass er ein erhöhtes Risiko irgendwas hat, dass er auch super fit sein kann, kann man auch damit jetzt so ein bisschen, dem kann man entgegenwirken, indem man sagt, ab einem BMI von über 25 sollte stets der Taillenumfang gemessen werden, weil dieser Taillenumfang relevant ist, um zu checken, wie hoch ist denn das bauchbetonte Fett quasi.
Mhm.
Ne, also, weil wenn ich jetzt einen Bodybuilder habe, der wirklich 10% Körperfett hat, Sixpack und alles, dann wird der keinen Taillenumfang haben, der besorgniserregend ist, egal wie hoch der BMI ist.
Ja.
So. Und deswegen gibt es per Definition bei Frauen einen Taillenumfang von größer 88 cm und bei Männern einen Taillenumfang von größer 102 cm, liegt abdominale Adipositas, also bauchbetonte Adipositas, vor und es besteht ein deutlich erhöhtes Risiko für Auftreten von Folgeerkrankungen.
So Leute, jetzt alle mal Maßband rausholen und messen. Die harte Wahrheit.
Ja, da musst du, jetzt kommt aber das hart, du musst halt auch ehrlich zu dir selber bei sowas sein, weil du tust dir ja auch keinen Gefallen damit, wenn du es nicht bist.
Ja, das ist ja leider. Ah, guck mal. Wie findest du.
Das ist hier mein Maßband.
For real.
Ich hab das letztes Mal gemessen, deswegen weiß ich, dass ich da drunter liege.
Ah, okay, dann ist ja keine böse Überraschung.
Aber ja, aber 88 Zentimeter von einer Frau, das habe ich nicht geträumt. Darunter lag ich nicht.
Du bist ja auch keine Frau.
Nee.
Bist ja wahrscheinlich auch ein bisschen breiter.
Das liegt an meinen gebärfreudigen Hüften, sage ich mal.
Du wärst eine gute Frau.
Ja, so, aber da geht es halt wirklich um den Taillenumfang. Ihr müsst natürlich auch wissen, wo messt ihr euren Taillenumfang? Denn das viszerale Fett, was du wunderschön erklärt hast, das ist wirklich das gefährlichere Fettpolster, die am Gesäß sind oder an den Beinen, und das sieht man ja auch öfter, die sind weniger schädlich. Das ist dann der sogenannte Birnentyp.
Ja.
Also Apfel- und Birnentyp unterscheidet man da.
Am besten ihr seid keins von beiden.
Ja, am besten seid ihr einfach ein ganz normaler Typ.
Jonas, abgesehen von, ich meine, klar, Body-Shaming oder so ist nie etwas Gutes, ne? Und häufig, also ich habe auch schon mal ein Video gedreht, wo ich gesagt habe, dass es einfach nicht gut ist, wenn man übergewichtig ist, aufgrund der Folgeerkrankung. Und dann wurde ich direkt in die Body-Shaming-Schublade geschubst, sage ich mal. Aha. Und habe echt auch einige negative Kommentare bekommen, dass es doch jeder selber entscheiden kann und so. Und ich meine, viele Leute, die betroffen sind, die fühlen sich dann durch sowas getriggert. Das ist verständlich. Ich meine, es ist auch nicht leicht. Viele leiden darunter. Mhm. Und wenn man übergewichtig ist, ist es sicher auch nicht einfach, zum einen das anzuerkennen, zum anderen dann eben auch den Schritt umzusetzen, dass man abnimmt, weil es passiert halt häufig durch so Mikrosüchte wie Heißhungerattacken und sowas. Und dann anzufangen mit dem Sport
ist halt auch Mikrosucht?
Nee, ich habe es gerade frei erfunden.
Das habe ich noch nie gehört. Aber.
Weil es sind ja ganz viele kleine Faktoren, dass man zu faul ist, dass man halt lieber Netflix schaut, dass man halt hier was snackt, dass man gezuckerte Getränke trinkt und sowas. Und jetzt mal unabhängig davon, wie findest du es im Allgemeinen, dass man versucht, das Bild eines übergewichtigen Menschen als normal darzustellen zum Beispiel? Oder als, ich weiß nicht, ob ich es gut sagen würde, aber ich meine, das Thema Self-Love und so, aber es ist ja jetzt vermehrt so, dass zum Beispiel in der Mode oder so, genau, Topmodel und so, dass vermehrt versucht wird eben auch Menschen, die halt übergewichtig sind, die augenscheinlich übergewichtig sind, das ist jetzt keine Bewertung oder so, es ist halt einfach ein Fakt, die halt darzustellen. Ich meine, das finde ich, ich finde es schwierig. Ich finde es, es ist gut zu sagen, okay, wir akzeptieren jeden und so, und dieser Skinny-Wahn ist halt auch nicht gut oder Side Zero, aber auf der anderen Seite, in meinen Augen wird dadurch etwas verherrlicht oder gut geheißen, was wirklich gesundheitsschädigend ist. Und das sage ich nicht, weil ich es jetzt irgendwie nicht attraktiv finde oder sonst was, sondern halt, weil es wirklich ungesund ist.
Ja.
Wie ist deine? Ich finde es total schwierig und ich kann mich nicht so richtig damit abfinden.
Ich meine, ihr müsst euch ja nur diese Folge anhören, außer meine Aussetzer, die Schlafmangel bedingt.
Jetzt da hört man ja eh nichts.
Aber hört euch mal die letzten 20 Minuten dieser Folge nochmal an, dann wisst ihr ja, warum das ein Problem ist. Und ich stimme dir da tatsächlich auch zu, weil, das ist auch so ein bisschen das, was ich beobachtet habe, Social Media hat diesen diesen Body Positivity Hype bekommen die letzten 1-2 Jahre, würde ich sagen.
Ja.
Das ist auch, also es ist gut, weil das vielleicht auch den Leuten zeigt, die sich vorher nicht in der Öffentlichkeit zeigen wollten, weil sie sich unwohl gefühlt haben deswegen, weil es denen zeigt, ey, ne, ihr könnt genauso selbstbewusst auftreten wie jeder andere. Und das finde ich generell wichtig, weil ich finde, jeder, der sich wohlfühlt in seinem Körper, oder, ne, lassen wir das weg, jeder sollte erstmal, wenn er möchte, nach außen und selbstbewusst auftreten können. So, jetzt gibt es aber ein Problem bei der Sache, weil dieser Body Positivity Hype kann halt auch ein bisschen als Ausrede genutzt werden, meiner Meinung nach. Das beobachtet man hier und da mal als Ausrede dafür, Ziele, die man vorher hatte, wie zum Beispiel eine Diät zu machen oder sich mehr zu bewegen, einfach auch über den Haufen zu werfen, weil man sagt, naja, das ist ja auch so okay. Wie gesagt, es ist auch okay, es ist nur für deine Gesundheit scheiße.
Ja.
So, da muss man differenzieren. Wenn du dich wohl damit fühlst und du vielleicht glücklich so leben kannst, dann ist das für diesen Teil deiner Persönlichkeit gut, aber es ist langfristig für deine Gesundheit scheiße.
Ja, man muss halt sich über die Konsequenzen bewusst sein und dann halt nicht in 20 Jahren sagen, oh, ich wusste, dass ich jetzt einen Herzinfarkt kriege.
Wie viele Leute sind sich denn der Konsequenzen jetzt wirklich bewusst?
Ja, ich meine, jeder weiß, dass es ungesund ist, aber wird halt ausgeblendet durch sowas.
Wie viele Leute sind sich, also was glaubst du denn, wie viele Menschen sich bei, nehmen wir mal ein Extrembeispiel, du wiegst 120 Kilo und isst dreimal die Woche bei McDonald's, bist du dir, während du da isst, bewusst, dass das irgendwann vielleicht zu einem Herzinfarkt führt? Nein, beziehungsweise vielleicht schon, aber du willst es auf jeden Fall nicht wahrhaben.
Ja.
Ne? Und das ist so ein bisschen die negative Seite daran. generell finde ich es gut, dass, ne, Thema jetzt auch Germany's Next Topmodel, dass in solchen Casting-Formaten man weggegangen ist von diesem absoluten Size-Zero-Hype, weil das auch ungesund in eine andere Richtung war.
Ja, genau.
So, also da muss man da, also da haben wir auch schon mal drüber geredet, bei, wenn der Körperfettanteil wirklich so niedrig ist, dann ist es auch schlecht für Hormonhaushalt und Co. Aber meiner Meinung nach ist Übergewicht das größere Problem.
Sehe ich
aus. Im Sinne des Wortes.
Auch viel, viel, und auch das viel, viel weiter verbreitete Problem. Ah, ich finde es echt schwierig. Deswegen, ich feiere den Hype überhaupt nicht. Dass man sich wohlfühlt.
Ich habe auch selber noch nie was dazu gemacht und werde ich auch keinen Content zu machen.
Ja. Ja, zum ersten Mal diese Offenbarung. Ja, aber ich weiß nicht, ich find, wenn es um Adipositas geht, ich kann das Thema nicht ausblenden, weil man sieht es tagtäglich, ja. Sei es in Werbung, in Social Media oder sonst was. Und ich finde halt wichtig, dass die Leute sich dessen bewusst sind, dass es ist cool, wenn man sich wohlfühlt, aber man muss sich halt auch klar machen, was eben die Folgen sind, wenn man nicht so richtig auf sein Gewicht achtet.
Ja, und ich meine, es gibt ja auch so einen Zwischenweg noch, ne? Also jetzt nicht jeder, nicht jeder muss Fitnessmodel werden.
Punkt. Ja, auf jeden Fall. Das soll jetzt auch gar nicht so dastehen, ja.
Nee, also auch, weil ich habe das Gefühl, auch manchmal da. Boah, interessante Frage. Ich kann die nicht für mich beantworten. Ah, ich wollte die in der Story machen, habe ich vergessen. wenn du Leuten folgst auf Social Media und siehst, dass sie jeden Tag im Fitnessstudio sind und was sie so tun und so, was macht das mit dir? Ist es dir, also du wirst ja auch nicht richtig beantworten können, aber was glaubst du, was das mit jemandem macht, der es nicht macht? Erstens baut das Druck auf. Safe. Oder zweitens ist es einfach völlig egal.
Nee, ich denke, das baut schon Druck auf und man fühlt sich dann, wenn man dann zu Hause auf dem Sofa sitzt, schlecht.
Ja, ich glaube nämlich auch, dass das eine gewisse Art von Druck aufbaut, egal, auch wenn du sagst, es ist mir egal, es sollen die Leute doch machen. Ich glaube aber, unterbewusst baut das trotzdem so einen Druck auf, gerade wenn du so, sag mal, wenn du 10 Leuten folgst, die wirklich jeden Tag zeigen und du machst das nicht, dann glaube ich schon, dass das so einen unterbewussten Druck aufbaut, der vielleicht auch in die falsche Richtung geht. Also nicht mehr in diese Motivationsrichtung.
Ja, das kann natürlich auch passieren, klar.
So. Und ich glaube, wir können auch, also man kann durchaus vollkommen normal in so einem normalen, gesunden Zwischenmittelmaß leben, wo man jetzt nicht sagt, boah, ich muss jetzt mich mit einer Diät auf Körperfettanteil 10% runterkriegen, ne? Aber ich bewege mich halt trotzdem ein bisschen. Haben wir auch schon oft genug drüber geredet, wie wichtig 10.000 Steps am Tag.
Allein das ist schon ein Riesenanfang, ja.
Ja, solche Sachen. Ne? Sowas gehört eher dazu. Und da gehört dann nicht dazu, 100 Kilo auf der Bank zu drücken. Und da gehört auch nicht dazu, 21 Kilometer jeden Tag zu laufen.
Ja,
das ist halt auch, also man braucht keine Extreme, um so ein Problem bekämpfen zu können.
Ja, deswegen, also das wollte ich eigentlich auch mit Mikrosüchten so ein bisschen ausdrücken. Das sind so die winzigen Sachen, die man jeden Tag macht, ne? Das ist das Glas Cola beim Abendessen oder der Orangensaft beim Frühstück. Das sind alles Kalorien und Zucker in der Form, wo man halt nicht braucht. Oder halt, dass man den Aufzug nimmt, obwohl man halt auch super irgendwie nochmal 30 Kalorien verbrennen könnte, wenn man halt die Treppe nimmt oder so, ne? Also ganz, ganz viele, ganz kleine Entscheidungen über den Tag, die quasi das große Endergebnis ausmachen. Das ist nicht das einmal fett essen gehen oder der eine Cheat Day.
Du hast jetzt gerade, glaube ich, so auch eins der großen Probleme aufgezeigt, denn es ist halt so, das kenne ich auch selber, ich glaube, das kennen auch viele, wenn du so ein Cheat-Meal isst, also oder ein Cheat-Day hast, dann rutscht man so voll schnell, oder bleiben wir beim Cheat-Meal, dann rutscht man so voll schnell in diese Haltung ab, jetzt wäre das schon kacke, dann ist auch egal, was ich den restlichen Tag mache.
Ja.
Das ist ja richtig dumm, weil der Körper lebt ja nicht im 24-Stunden-Rhythmus, also lebt ja schon, aber der Gewicht und Stoffwechsel
ist nicht nach einem Tag abgehakt quasi, genau. So, heute war Scheißtag, morgen wieder normal, sondern es ist halt so der Durchschnitt über einen Zeitraum.
Ja, und deswegen sind Extreme, was den Körper angeht, auch meistens schwierig zu halten.
Ja.
Also vielleicht, wenn du nicht nach diesen paar kleinen Prozent gehst am Tag, die was ausmachen, sondern sagst, boah, ich mache jetzt 6 Monate eine richtig krasse Diät und dann hast du vielleicht einen gewünschten Effekt, aber danach wird es wieder relativ schnell in eine andere Richtung umschlagen, weil du wirst es ja nicht langfristig durchziehen. Also du stellst ja dein Leben nicht in dem Sinne um, sondern du machst ja nur was Radikales für einen gewissen Zeitraum.
Ja. So. Und dann haben wir einen Jojo-Effekt.
Ja. Und du kannst deinen Stoffwechsel, der Stoffwechsel kann tatsächlich einschlafen, ne?
Ja, der kann einschlafen. Und wenn man dann so isst wie vorher, dann nimmt man doppelt so schnell zu.
Genau, das ist halt das Faszinierende. Wenn du sowas Radikales gemacht hast und dann isst du deine ganz normalen Erhaltungskalorien, die du vorher hattest, dann nimmst du zu, obwohl du eigentlich das isst, was du vorher normal verbraucht hast.
Ist schon alles nicht so einfach hier.
Ja, aber das ist auch wieder, also im Endeffekt in dem Bereich, in dem wir uns hier bewegen, in diesem Adipositas-Bereich, ist das alles noch weit entfernt. Da geht es eher darum, einfach generell mit Kleinigkeiten dagegen anzugehen, glaube ich.
Ja, klar, das ist, also wenn du in einem Bereich bist, wo man wirklich sagt, okay, das ist Adipositas, dann ist es halt wirklich leicht, auch die ersten großen Schritte zu nehmen. Ja, dann kannst du in wenigen Wochen auch einige Kilo verlieren, weil so, so viele Kalorien, die man unnötig in sich reinstopft jeden Tag, einfach weggelassen werden können. Oder einfach so Kleinigkeiten, wie dass man halt spazieren geht, die 10.000 Schritte am Tag macht oder so. Und dann macht man am Anfang halt Riesenschritte. Klar, wenn man dann irgendwann so im Normalbereich ist und sagt, okay, ich will es, dass man Bauchmuskelansatz sieht, das ist dann ein bisschen intensiver und das ist dann nicht so einfach. Aber das ist halt so der Unterschied. So die ersten Schritte, wenn man halt in der falschen Richtung war, sind halt richtig, richtig schnell getan eigentlich.
Ja. Ja, ich habe jetzt gerade mal, während du das gesagt hast, so ein bisschen rausgesucht, was das Ärzteblatt denn zur Therapie von Adipositas sagt.
Mediterrane Kost und ja, 75 High-Intensity Minutes in der Woche.
Sehr gut. Ich bin jetzt, also Therapie, das erste sind diabetische Maßnahmen natürlich, logischerweise, ne? Ja. Energiereduzierte Mischkost mit täglich 1000 bis 1500, was ist das denn? Kalorien zu erreichen.
Hä? Die geben an, wie viel Kalorien man essen soll?
Ja, das ist ja Schwachsinn. Das steht aber
richtig wild.
Ciao, Ärzteblatt ist eigentlich gar nicht so unseriös.
Softladen.
Hey, schreiben die das richtig? Ziel der diabetischen Behandlung ist eine negative Energiebilanz durch Verringerung der Energiezufuhr. Diese ist durch eine energiereduzierte Mischkost mit täglich 1000 bis 1500 Kalorien zu erreichen. Ja. Wer empfiehlt denn eine 1000 bis 1500? Da überleben die meisten Menschen, ich finde.
Nicht jeder hat so einen großen Grundbedarf wie du.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass manche Menschen schon einen höheren Grundbedarf als 1000 Kalorien am Tag haben.
Ja, das kann passieren. Ja, ja, finde ich auch wild, eine Angabe zu machen. Das ist halt individuell.
Ich schätze, das ist schlecht formuliert, was die hier gemacht haben. Ja. Einfach nur. Genau, aber erstens mediterrane Kost, genau. Was ist mediterrane Kost?
Ja, so was so am Mittelmeer ist. So viel Fisch, viel gutes Öl, wenig Fertiggerichte, wenig verarbeitete Gerichte, sondern halt viel so auch Obst, Früchte.
Ja, Gemüse, genau. Gemüse, Fisch.
Reis.
Richtig. Dann als nächstes gibt das Ärzteblatt als Therapie Verhaltens- und Psychotherapie an. Mhm. Macht ja auch irgendwo Sinn, ne?
Ja.
Die Motivation zur Gewichtsreduktion verstärken und Ess- und Ernährungsverhalten langfristig ändern. Körperliche Aktivität steigern und psychosoziale Probleme und Misserfolge bei der Diät oder in der Diät selber bewältigen. Das finde ich auch gut, weil eine Diät dauert auch nicht 2 Wochen.
Und man macht auch manchmal Rückschritte. Das ist auch wichtig, das zu wissen und zu verarbeiten.
Ja, ich glaube tatsächlich, an dem ersten Rückschritt einer Diät scheitern viele.
Ja, wenn es halt irgendwann mal eine Woche sich nichts tut oder so, dann denkt man sich, bringt eher alles nichts.
Genau. Ja, dann Bewegungstherapie kommt als nächster Therapievorschlag. Logisch, hier Bewegungsmangel ist ein Hauptfaktor für die Zunahme der Adipositas-Prävalenz. Klar, macht ja Sinn. Durch die Steigerung des Energieverbrauchs ist eine Negativierung der Energiebilanz möglich. Auch das ist logisch. Aber jetzt wird es interessant, vermehrte körperliche Aktivität beeinflusst natürlich auch Adipositas-assoziierte Krankheiten positiv. Also direkt die Bewegung.
Ja.
Ja. Depotfett mobilisieren. So, jetzt wird es aber interessant. Jetzt geht es um medikamentöse Therapie.
Das wird interessant.
Kausalpathogenetisch ist eine medikamentöse Therapie der Adipositas erst in verschiedenen Ansätzen möglich. Man würde Amphetamine würden einen gewünschten Effekt erzielen.
Ich habe auch noch nie gehört, dass jemand Amphetamine...
Nee, warte, es geht weiter. Also. Amphetamine würden theoretisch die Diät und den Stoffwechsel ordentlich unterstützen, aber aufgrund ihres Suchtpotenzials und schwerwiegender Nebenwirkungen werden sie nicht empfohlen.
Ja. So.
Schilddrüsenhormone sind bei Euthyreoter Stoffwechsellage kontrainduziert. Therapeutisch nutzbar sind Substanzen wie Dexfenfluramin, die zu einer vermehrten Freisetzung von Serotonin im zentralen Nervensystem führen und dadurch das Sättigungsgefühl verstärken.
Aha.
Die medikamentöse Therapie ist nur als eine additive Maßnahme bei einer Adipositas mit einem BMI von über 30 anzusehen.
Ja.
Okay. So, Also ich kenne aber auch ehrlich gesagt keinen Fall, der medikamentös auf Adipositas behandelt wurde.
Nee, ich auch nicht.
Und das Medikament Dexfenfluramin kannte ich tatsächlich auch nicht.
Nee, ich auch nicht.
Es sind beziehungsweise Substanz scheint es zu sein. So, jetzt chirurgisch-interventionelle Therapie. Ab wann würde man operieren, weißt du das?
Ja, wenn der BMI hoch ist und
an wie hoch ist definiert.
Ja, dann bestimmt Wasser per Magner?
40.
Ja, dann ab 40.
Ja, genau. Also eine chirurgische Therapie ist nur bei extremer Adipositas BMI über 40 induziert, sofern diese bereits seit Jahren besteht und konservative Therapiemaßnahmen erfolglos geblieben sind.
Ja. Birgt ja auch Risiken, so eine OP, ne? Viele sagen ja, mach mir einfach einen Schlauchmagen.
Ja, genau. Also,
aber das ist natürlich auch immer ein riskanter und ein großer Eingriff vor allem auch.
Ja, ja, und hat auch natürlich auch, verändert dein Leben halt auch, ne?
Und ein anderer Punkt, adipöse Menschen haben halt auch höhere Narkoserisiken. Heißt, ja. OP ist halt, ja, kommt auch noch dazu, ne? Also es hört halt nicht auf irgendwo.
Ja, die haben, glaube ich, in allem höhere Risiken.
Ja.
Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass der Zusammenhang zwischen Adipositas und Schlafapnoe gesteigert ist.
Ja, das auf jeden Fall, weil du hast einen höheren intraabdominellen Druck und dadurch werden natürlich deine Atemwege auch komprimiert so ein bisschen.
Ja, aber das ist halt super gefährlich, ne?
Ja, ja,
also auf jeden Fall. Schlafapnoe ja generell. Und dann genau, aber jetzt nur kurz zur OP. Du hast ja schon gesagt, Schlauchmagen. Standardoperationsverfahren ist die vertikale Gastroplastik nach Mason.
Der Mason.
Die Silikonband-Magenplastik nach Kutschmack, die kenne ich tatsächlich nicht, ich kenne nur die Mason, stellt eine interessante Alternative dar, die noch in der Probung ist. So, bla bla. Bei beiden Verfahren wird unterhalb des Ösophagus, also der Speiseröhre, ein kleines Reservoir gebildet. Also da, wo der Magen eigentlich anfangen würde bei einem gesunden Menschen, ca. 60 Milliliter, das über eine enge Öffnung seinen Inhalt in den ansonsten intakten Restmagen entleert. 60 Milliliter ist echt nicht so viel, ne?
Nee.
Das macht den. Was ist das Magenfassungsvermögen jetzt gerade? Weißt du das? Haben wir letzte Woche noch drüber geredet? Ich weiß es nämlich aktuell nicht mehr.
Wann haben wir über das Magenfassungsvermögen?
Nein, also wir haben über Verdauungstrakt geredet.
Ach so, stimmt. Wir haben
Wir haben nicht über das Magen. Aber ich habe es auch nicht nachgelesen.
500 Milliliter oder so?
Ja, auf jeden Fall. Warte mal, ich muss das jetzt mal parallel googeln, weil es auf jeden Fall deutlich mehr als 60 Milliliter sein wird.
Ja. Also, ich habe schon mal einen halben Liter geäxt und das hat reingepasst. Und essen tue ich auch richtig viel manchmal.
Vielleicht hast du einfach einen sehr, sehr großen Magen.
Ja, ich glaube, der ist manchmal ein bisschen ausgedehnt.
Was ist ein Magen?
Auch gute Frage hier.
Wie lange bleibt Essen im Magen? Ja, schade, ich finde es nicht so schnell. Auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall eine deutliche Veränderung. Und das Völlegefühl setzt dementsprechend natürlich auch viel früher ein, logischerweise.
1,6 Liter etwa. 1,2 bis 1,6 Liter.
Boah, dann ist das aber eine 20-fache Verkleinerung.
Ja, aber danach kommt ja der Restmagen. Das ist ja nur so ein Vorfilter, damit du schnell satt bist, glaube ich, oder langsam.
Ja, ja, aber das Reservoir, also dieses 60 Milliliter Reservoir, das sorgt ja dafür, dass das Sättigungsgefühl eintritt, weil dann, wenn das genau voll ist, ist voll. Dann ist dein
Sättigungsgefühl. Und das halt langsam ist.
Ja, genau. Ja. Also im Endeffekt, da sollte man, an diesem Punkt sollte man lieber nicht kommen, ne?
Nee. Am besten vermeiden, dass man einen Schlauchmagen braucht.
Ja. Also, wenn wir das mal zusammenfassen, haben wir ja Diät, Verhaltenstherapie, Bewegung.
Medikamente.
Ja, Medikamente würde ich ein bisschen ausklammern, Chirurgie ja, auch, das sind jetzt nicht so die erste Wahlmittel.
Ja. Nee, Lifestyle, ich meine, es ist immer der Lifestyle gefühlt, also ja, was sollen wir sagen? Die Bewegung und die Ernährung.
Ja, aber man muss halt auch dazu sagen, eine Sache, die finde ich immer so enorm schade und die fällt mir doch zwischendurch manchmal auf. Es gibt ja auch mittlerweile, haben wir auch kurz angesprochen, diese sehr übergewichtigen Kinder. Und damit meine ich so ein Kind, das so 10, 11, 12, 13 Jahre ist.
Oh, ich glaube, ich. Meinst du jetzt gerade ein echtes Kind?
Ein echtes Kind.
Also ein einzelnes? Oder meinst du allgemein Kinder?
Ich meine jetzt einfach nur ein einzelnes Kind. Also ich meine jetzt kein spezielles Kind.
Ach so.
Ich meine einfach nur Kinder.
Weil ich kenne, keine Ahnung, kennst du viel auch aus Social Media, dieser kleine, ich weiß nicht, wie Karl Lieb oder so, der irgendwie immer in Dubai oder so rumreist oder bei krassen Events, und das ist auch so ein kleines Kind, so richtig übergewichtig und machen sich halt alle drüber lustig, und der hat so ein richtig großes Instagram. Ich glaube, du meinst den, ja.
Boah, nee, da bin ich scheinbar nicht gebildet genug.
Ja, das
sagt mir gerade nichts.
Wissenslücke.
Auf jeden Fall, nehmen wir mal ein normales Kind, das jetzt kein Instagram-Star ist.
Okay, gut. Das gibt's auch noch, ja.
Klar. Das gibt's auch noch, ja. Und das kann auch übergewichtig sein. Das kann in dem ersten Moment nichts dafür, ne? Das ist halt das Problem.
Ja.
Weil welcher Neunjährige geht einkaufen und stellt sich in die Küche und
so, heute koche ich mir mal ein bisschen Gemüse.
Ja. Mama, ich möchte keine Chips. Ich möchte lieber den Brokkoli, bitte, heute.
Ja, schön wäre es, wenn Kinder so werden, oder?
Ja, aber ist ja, aber das heißt, die Eltern sind da natürlich auch für das Gewicht ihrer Kinder verantwortlich.
Ja, und verantwortlich ist das richtige Wort. Es ist eine Riesenverantwortung, dass man die Kinder unterstützt, eine gesunde Essgewohnheit, einen gesunden Lifestyle zu entwickeln, weil davon hängt halt das ganze zukünftige Leben und die Gesundheit ab. Und ich finde es halt schon
auch das Sozialleben,
auch das Sexualleben, also ja, das gesamte Leben. Und da dann als Eltern irgendwie nicht richtig drauf, also ich würde da auf jeden Fall aufpassen, dass sowas nicht passiert, ja. Und das finde ich dann schon krass, ja.
Ja, vor allen Dingen, wenn du, sagen wir mal, du startest mit so einer Grundlage ins Erwachsenenleben, ne? Also mit sagen wir mal, einem BMI von 32 bis 35, dann hast du ja, dann läufst du den vielen, vielen anderen ja schon hinterher, weil du erstmal quasi wieder dieses Problem beheben musst, während andere sich vielleicht um andere Sachen kümmern können, die die persönlich weiterbringen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du fühlst dich unwohl, du schwitzt nach einer Etage Treppen steigen, du kannst im Sommer nicht raus. Ja, natürlich,
sportliche Menschen schwitzen bei gleichbleibender Anstrengung schneller.
Ja, aber auch adipöse Menschen schwitzen schneller.
Ja, das stimmt, das ist...
Wenn die jetzt adipös und sportlich sind, dann aber richtig übel.
Boah, dann schwitzt du ohne einen Ende. Schritt vor die Tür gemacht und zack.
Ja, wie du in deinem T-Shirt gestern.
Nee, ich habe tatsächlich gelesen, dass man das messen kann, was du bist von beiden. Also ob dein Schweiß, dein vermehrtes Schwitzen dadurch kommt, dass du super sportlich bist oder dass du super unsportlich bist im Endeffekt. Und zwar, indem man die Schweißkonstellation im Labor messen würde nach so und so vielen Minuten.
Mhm.
Weil die bei sportlichen Menschen weniger Elektrolyte ausscheiden als bei unsportlichen Menschen.
Ja. Das ist so ein schöner Fun-Fact jetzt.
Wird selten gemacht in der Praxis.
Ja, verständlich.
Ja, so viel kurz hier am Rande dazu. Aber ja, also im Endeffekt fällt dir ein Vorteil an einem adipösen Leben ein, Richard.
Wenn man auf einer Insel strandet, überlebt man länger.
Aber es gibt ja diese zwei Hormone, die, mehr als zwei Hormone, aber es gibt Ghrelin und Leptin,
ja,
die auch unser Hungergefühl steuern, ne?
Mhm.
Und ich meine, dass du bei übergewichtigen Menschen auch eine andere Verteilung hast als bei nicht übergewichtigen. Das weiß ich gar nicht.
Soweit ich weiß schon, dass man eben nicht so schnell satt wird und mehr Hunger verspürt.
Also da muss man halt wieder sagen, das ist natürlich auch, das ist jetzt ein Problem auf hormoneller Ebene, ne?
Was man irgendwie auch selber in der Hand hat.
Ja, aber also ich glaube tatsächlich, dass
da kommen
wenn,
halt
wenn deine Hormone, die sagen, ich brauche Essen, ich will essen, dann ist es schon schwieriger.
Ja, ich meine, dein Dopamin sagt ja auch, du sollst essen oder Pornos schauen oder sonst was. Das ist ja trotzdem es sind ja trotzdem bewusste Entscheidungen, und die Ursache ist man ja trotzdem selbst durch sein Handeln. Meistens.
Ja, also im Endeffekt hast du super viele Möglichkeiten, irgendwie eine Sucht anzugehen täglich, ne?
Ja. Ich meine, durch Adipose senkst du auch deinen Testosteronspiegel zum Beispiel, was auch wieder sehr, sehr viele negative Wirkungen hat. Also sehr, sehr viele Hormone und Transmitter im Körper sind verändert, aber Insulin.
Das ist halt so ein, alles, das ist so ein Teufelskreis halt, ne?
Richtig. Ich meine, dadurch wird das alles noch schlimmer. Sobald es halt einmal losgetreten wurde. Und das ist echt nicht, sagen wir auch nicht, dass es irgendwie einfach ist, da jetzt abzunehmen oder so, wenn man adipös ist. Aber es ist wichtig.
Ja, es ist wichtig, und ich glaube, der wichtigste Tipp ist einfach, das nicht alleine zu machen, sondern das wirklich professionell anzugehen.
Ja,
damit meine ich jetzt keinen Pseudo-Coach auf Instagram, damit meine ich jemanden, bei dem du dich wohlfühlst, der das unterstützt und der auch Ahnung von dem Ganzen hat. im Endeffekt, seien wir ehrlich, die Bewegung ist super wichtig, aber ich glaube, dass diese 10.000 Schritte, weiß ich, also ich würde sagen, diese 10.000 Schritte sind einfach hinzukriegen. Ich weiß aber nicht, wie das mit einem BMI von 40 ist, mit 10.000 Schritte zu machen.
Ich glaube, ja, das kann man ja auch langsam steigern. Ich meine, ja, wenn du vorher gar keine Schritte machst und dann auf einmal 3.000, ist es ja auch schon ein riesen
Benefit. Nee, ich wollte nur darauf hinaus, dass ich glaube, dass es mit so einem hohen BMI auch einfach schwierig, also dass jeder Schritt halt einfach schwieriger ist als bei uns.
Ja, definitiv.
Also, dass die Anstrengung, der Puls wird ja viel schneller hochgehen.
Ja. So. Ist ja klar, vielleicht schaffen wir nicht mal 10.000 Schritte am Tag.
Ja, genau,
richtig. Also aus konditionellen Gründen allein schon.
Aber trotzdem glaube ich immer noch, dass, wenn wir jetzt wieder auf Sport zurückkommen, das Grundproblem und das Wichtigste ist halt immer noch die Ernährung umzuswitchen, wenn du langfristig einfach Gewicht verlieren möchtest.
Ja. Ja, ja.
Also Personal Chef
einfach. Schon was Tolles. Personal Chef, ja.
Weil die Krankenkassen zahlen sowas?
Wäre wahrscheinlich günstiger, als die ganzen Adipositas-Folgeerkrankungen jetzt dann 40 Jahre lang zu bezahlen.
Das ist auch so dumm, ich verstehe nicht, warum wir in Deutschland nicht zum Arzt gehen, um quasi solche Sachen dauerhaft zu kontrollieren und einfach vorzubeugen. Also meinetwegen schon ab 18, ja?
Ja.
Das wäre doch für die Kassen viel günstiger, als dann tausende Medikamente und gegen hoher Blutdruck auch direkt natürlich bei Adi, ne? Das ist auch eine der häufigsten Begleiterscheinungen, gegen koronare Probleme, gegen keine Ahnung, was da alles noch kommt. Ja, das ist ja viel teurer im Endeffekt.
Ja, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, wie das da alles abläuft, auch wirtschaftlich, wie das alles verflochten ist. Auf jeden Fall ist der Fahrplan nicht der beste.
Nee. Um nochmal kurz hier eine Zahl zu geben, bei Jungen im Alter von 7 bis 9 sind 29% übergewichtig, bei Mädchen 27%.
Das ist auch jeder Dritte bis jeder Vierte einfach.
Kinder.
Ja, es ist Kinder, die draußen rum. Ich meine, jetzt gut, mit Covid war eh schwieriger, haben wir ja schon festgestellt, aber also man rennt doch draußen rum, macht Sport, turnt rum.
Ja, aber warte, bei Jugendlichen insgesamt 25%, das heißt jeder Vierte. Trotzdem krass, dass sich das steigert. 25% bei Jugendlichen zu 59% bei Erwachsenen.
Ja, bei ganz vielen fängt es ja an, dann so nach dem Studium zum Beispiel oder nach der Ausbildung, wenn man anfängt halt normal zu arbeiten, man ist fest in der Arbeit, man bewegt sich nicht mehr so viel, geht vielleicht nicht mehr zum Sport, isst halt in der Kantine immer seine Currywurst Pommes oder so und dann geht es halt ruckzuck. Ne?
Ist dir aufgefallen, wie viele übergewichtige Menschen im Krankenhaus rumlaufen?
Ja, ungefähr jeder.
Ne, das ist ein bisschen übertrieben. Aber auch da ist der Grund natürlich schnell gefunden. Also wir wollen jetzt hier nicht, das ist auch gar nicht jetzt negativ gemeint, sondern es ist einfach so objektiv gesehen, finde ich, dass das natürlich auch, also ich finde, das fällt auf, aber die Gründe sind, glaube ich, auch relativ einfach gefunden. Schichtdienst.
Schichtdienst. Ja, Stress und du hast irgendwie überall Snacks zwischendurch, ne?
Boah, Stationszimmer ist der schlimmste Ort im ganzen Krankenhaus.
Immer gibt es irgendeinen Kuchen oder irgendwelche Süßigkeiten.
Ja, und Merci gibt es immer, weil Patienten denken, dass man sich über Merci freut.
Und ey, wenn du im Stress bist, irgendwie, dann hast du halt automatisch Hunger, wenn du sowas siehst, dann Snacks halt zwischendurch noch da warst, dann auf der nächsten Station im PJ, ich meine, du bist auf 10 verschiedenen Stationen von einer Stunde, wenn du überall in Merci isst, dann weißt du Bescheid, in welche Richtung das geht, ne?
Ja, dann hast du auch keine Zeit, für richtig Pause zu machen, vernünftig, ne? Und dann kommst halt zwischendurch sowas. Ja, also auch das ist ein Problem. Ne? Also das Fass wollen wir jetzt aber nicht aufmachen. Das würde den Rahmen sprengen, weil dann geht es auch wieder darum, dass im Krankenhaus gefühlt jeder Zweite raucht, was auch super nice ist. Nicht?
Ja, ist alles ausbaufähig, sagen wir mal so.
Ausbaufähig. Ja, aber das war jetzt mal kurz eine interessante Fahrt durch eins der großen Probleme unserer Gesellschaft medizinisch gesehen. Ich glaube, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Wahrscheinlich eines der größten Probleme unserer Gesellschaft, wenn wir so die letzten 90 Folgen angucken, die wir gemacht haben, oder 89 Folgen, ist das sicherlich eines der Top 5 Probleme, die wir besprochen haben.
Ich bin mir ziemlich sicher, es wird auch noch schlimmer.
Ja, ich auch.
Das wird definitiv noch schlimmer, vor allem mit dem Metaverse, was jetzt auch wieder ein ganz anderes Thema ist. Aber ich weiß nicht, ich habe letztens einen Film gesehen, Player Number One. Da ging es darum, dass irgendwie in der Welt ist total kacke, aber die haben halt irgendwie so ein Spiel, was sie mit einer VR-Brille mit so einem Anzug spielen, was halt so ist, als wären sie wirklich drin, wo sie sich dann irgendwie in so einem Gerät selber bewegen können. Und das dann, und dann sind die gefühlt halt den ganzen Tag nur noch da und bauen sich da online diese Existenzen auf. Ich glaube nicht, dass so schlimm bei uns wird, aber ich glaube schon, dass wir, ich meine, guck mal, jetzt, man muss nicht mehr einkaufen gehen. Jetzt gibt es Flink oder so in jeder Stadt und mit einem Knopfdruck kannst du zu den normalen Einkaufspreisen dir deinen Essen bestellen und so.
Ja, wobei manchmal flinken Gorillas, also noch einen Ticken teurer ist, je nach Produkt, aber nicht immer.
Ah, okay, weiß ich
nicht. Aber ich glaube, das sind schon reguläre Supermarktpreise, aber du kannst halt auch in einem günstigeren Supermarkt
einkaufen. Ja, definitiv. Also, aber ich glaube, da setzt ihr halt auch bei ganz vielen dann die Faulheit durch oder so, weißt du, willst jetzt nicht mehr raus, willst dir keine Hose anziehen oder so, ne? Wobei im Tier aufmachen sollte man dann schon auch eine Hose anhaben, sonst könnte es komisch sein. Ja, und ich glaube echt, dass das in die Richtung auch nochmal. Ich glaube, die Schere wird halt immer größer, ne? Immer mehr Leute werden halt richtig bewusst fit. Und immer mehr Leute werden adipös.
Ja, und das ist mir auch aufgefallen. In meinem Umkreis habe ich sehr viel mit bewusst fitten Menschen zu tun. Und dann blendet man das so ein bisschen aus wieder. Dann gehst du ins Krankenhaus und siehst halt genau das Gegenteil.
Ja, ja. Hart. Na. Ganz schön hart hier.
Also, einfach, ich glaube, ihr nehmt aus der Folge was mit. Wenn ihr es einfach mal zur Kenntnis nehmt, wie groß wirklich dieses Problem ist, nehmt einfach die Zahl 59% mit, beziehungsweise 65% der Männer. Boah, das macht mir irgendwie schlechte Laune gerade.
Dass so viele Männer adipös sind.
Ja, es ist einfach. Männer sind gesundheitlich oft einfach, wenn es jetzt nicht irgendwie, ich glaube, bei Depressionen sind Frauen häufiger betroffen, aber sonst sind Männer einfach echt gesundheitlich richtig unfähig manchmal,
habe ich das Gefühl. Ja.
Mit dieser traurigen Note beenden wir unsere Folge.
Ja, Leute. Sad Podcast heute hier.
Aber wichtig. Sad, aber wichtig.
Ich gehe jetzt erstmal draußen spazieren, meine Schritte voll machen.
Ich bin jetzt wach geworden in dieser Podcast-Folge.
Wunderbar. 10.30 Uhr, Jonas ist wach, Leute. Hey.
Ich werde jetzt auch rausgehen, ja. Also, macht das vielleicht auch, wenn ihr diese Folge hört, oder viele von euch hören die vielleicht auch schon.
Hört sie beim Spazieren. Das ist doch eine tolle Gewohnheit. Immer wenn ihr jetzt Podcast von uns hört, macht es beim Spazieren oder so.
Geht spazieren. Wenn es November ist und ihr keine Lust mehr habt, hört trotzdem Podcast weiter und kauft euch ein Laufband für zu Hause.
Richtig. Hauptsache ihr hört den Podcast.
Genau, Hauptsache ihr hört den Podcast. Also, Freunde.
Bis nächste Woche. Arrivederci.
Ciao.